Wir begrüßen ganz herzlich unseren Gast hier im Studio, Rainer Otte. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Guten Tag.
Sie haben Ihr Buch dabei, Aufstand und Abflug, ein Roman, der 1982 spielt und zum Teil auch in Tübingen. Warum haben Sie genau dieses Jahr gewählt?
Ja, ich war in Tübingen im Jahr 1982 und in Tübingen sind viele Sachen passiert. Und wenn man sich also zurückerinnert, dann erinnert man sich an Menschen, an Geschichten von Menschen. Es sind nicht nur die eigenen Geschichten, sondern es sind Geschichten von anderen. Und davon lebt das Buch, dass man einfach in die Zeit reinkommt, indem man so eine Art inneres Mikro aufstellt und die Leute nochmal befragt, die man kennt. Sag mal, wie war das? Was hast du gemacht? Was ist da passiert?
Alles reale Personen aus Ihrer eigenen Biografie?
Sagen wir mal so, alles, was da passiert ist, ist irgendwie passiert, aber nicht so, wie es im Buch steht. Und alle Personen existieren, aber manchmal steht hinter einer Romanperson stehen zwei oder drei. Da gibt es zum Beispiel einen alten italienischen Widerstandskämpfer, Ludovico. Den gibt es in der Form vielleicht nicht, aber ich habe einen kennengelernt, der hieß nicht Ludovico, der hieß Giacomo. Der kommt dem sehr nahe. Und ich hatte in Tübingen eine italienische Studienkollegin, deren Eltern waren im Widerstand, im italienischen Widerstand gegen die Faschisten. Und beide, Vater und Mutter, die hatten dieses Gebot, du sollst nicht darüber reden, so verinnerlicht, dass sie gar nicht wussten, lange Jahre auch nach dem Krieg nicht wussten, dass sie beide in der gleichen Widerstandsgruppe gewesen sind. Und das sind natürlich Dinge, also das treibt einen um, das fasziniert einen auch. Und das steht dann auch hinter diesen Personen, die plötzlich sich als Romanpersonen selbstständig machen.
Was war der Anlass jetzt für das Buch?
Es gibt, ja, sagen wir mal so, es gibt eine Lust zu schreiben und es gibt auch gleichzeitig das Gefühl, das ist so eine Art von persönlicher Erinnerungskultur. Und wenn man das jetzt nicht macht, geht irgendwas verloren. Und manchmal hat man das Gefühl, Geschichte beschäftigt einen, die lässt einen nicht los. Und der letzte Ausschlag ist eigentlich, dass vieles in dem Jahr 1982 passiert ist, was ich heutzutage immer noch in den Schlagzeilen lese. Wir hatten damals auch eine Flüchtlingswelle. Nur kamen die Flüchtlinge zum Beispiel aus Polen. Oder in meinem Roman kam zum Beispiel eine Frau, die aus Israel weggegangen ist, weil der Libanon-Krieg drohte. Und das sind einfach Dinge, die man vergisst. Man denkt immer, dass die Probleme, die wir jetzt in den Schlagzeilen haben, die Probleme von heute sind. Die Probleme kennt man. Und das ist manchmal ganz interessant, die in eine andere Zeit zu spiegeln und zu sehen, das kann man.
Und das kristallisierte sich damals dann in Tübingen alles heraus, oder? Das war so ein bisschen der Nukleus und hat dann in die Welt abgestrahlt, in dem Buch, ja?
Ja, Tübingen ist ja immer insofern international gewesen, als dass man also immer mit vielen Leuten zusammengekommen ist und zusammen gelebt hat. Und wenn man da nicht nur so ein oberflächliches Interesse hatte, sondern auch wirklich mit den Menschen zusammengelebt hat, hat man mit ihrer Herkunft, mit ihren Geschichten zusammengelebt. Hat man zum Beispiel auch die Erfahrung gemacht, dass einen das nicht kalt lässt, wenn jemand zum Beispiel aus einem anderen Land kommt, aus dem er fliehen musste, zum Beispiel aus Polen. Und deshalb habe ich in meinem Buch die Geschichte einer polnischen Ärztin, die mit ihrer Familie vor dem verhängten Kriegsrecht und vor der intellektuellen und Solidarność-Hetze geflohen ist. Und da sind viele einzelne Szenen, die mir so erzählt worden sind. Nicht alle, aber die meisten. Zum Beispiel, welches Gefühl ist das denn eigentlich, wenn man nachts plötzlich aufwacht und die Panzer fahren durch die Straße und man zittert und plötzlich sieht man auf der gegenüberliegenden Straße, alle Fenster sind dunkel. Überall stehen Menschen, überall gucken Menschen raus. Keiner will gesehen werden. Jeder hat Angst. Und wenn Sie das zum Beispiel gehört haben, dann merken Sie, das sind die Erfahrungen, über die wir heutzutage immer noch reden. Aber was Sie gehört haben von Menschen, die Ihnen wirklich wichtig sind, das gehört auch zu Ihrer eigenen Biografie.
Sie sind als Student hierher gekommen auch.
Ja, ich kam als Student hierher. Ich habe Philosophie studiert, vergleichende Religionswissenschaften, Kunstgeschichte. Und die philosophische Fakultät war ja noch, das waren die Jahre, die immer noch, wo immer noch eigentlich die Bloch'sche Philosophie abgestrahlt hat, sehr international in dem Sinne, dass man auch zum Beispiel, also viele Leute sich als links verstanden haben und einen internationalen Blick hatten und es ihnen eben nicht egal war, wenn da zum Beispiel irgendwo in Südamerika ein Bürgerkrieg war und so weiter. Also insofern, da hatte man schon das Gefühl, man lebt durchaus in der Welt.
Sie haben auch dann noch beschrieben, dass da durchaus anderer Druck noch auf als links begreifende Studenten geherrscht hat. Was gab es da noch?
Man musste jetzt nicht irgendwie unbedingt das vor sich hertragen, guck mal hier, ich bin Linke und so weiter. Ich glaube, da hätte auch keiner Interesse daran gehabt. Also die Zeiten von diesen ideologischen Verstiegenheiten, die waren eigentlich vorbei, wenigstens in dem Lebensbereich, den ich damals geteilt hatte. In früheren Zeiten hätte man gesagt, ganz klar, der Protest wird organisiert. In der Zeit war der Protest nicht so organisiert. Es gab sehr viele kleine Bewegungen. Es gab sehr viele Leute, die irgendetwas gemacht haben und so weiter. Teilweise auch unter irgendeinem imaginären Dach. So in dem Sinne, dass man sich auf die Schulter geklopft hat und gesagt hat, wir sind alle irgendwie im gleichen Boot oder im gleichen Bergwerk. Aber jeder hat einfach so ein bisschen rumgeprüdelt. Und jeder hat versucht, irgendwas zu machen und hinter irgendwie auch aus der Situation herauszukommen. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich in dem Buch öfters beschreibe, wie zum Beispiel die Situation den handelnden Personen über dem Kopf zusammenkracht und sie gucken müssen, wie sie damit jetzt irgendwie noch klarkommen und leben können. Wenn Sie wollen, kann ich mal ein paar Zeilen vorlesen.
Sehr gerne.
Ich darf Ihnen vorstellen, Marcel. Marcel studiert Philosophie in Tübingen, ist ein häufiger Teilnehmer auf Demonstrationen und ist auch bekannt dafür. Wird überwacht. Und irgendwann wird es Marcel zu viel. Irgendwann hat er das Gefühl, sein Leben ist so eingeschränkt, dass er sich nicht mehr bewegen kann. Dass ihm alles im Grunde genommen irgendwie wie Bleigewicht an den Füßen hängt. Mit der Zeit musste der Ekel überhand genommen haben. Ja, eher Ekel als Frust. Denn an den hatte ich mich längst gewöhnt. Ich brauchte einfach Abstand und ich hatte das richtige Motorrad dafür. Sparsam, enorm zäh und gut auf Langstrecken. Anstatt Demos anzufahren, machte ich mich auf Alpenpässen oder im Elsass. Ich war schon immer gern unterwegs, letztes Jahr zum Beispiel in Wales. Am zweiten Abend kamen ortsansässige Anarchos. Gute Leute, Freunde, schon nach wenigen Worten, mit der obligatorischen Tasse Tee, den sie in einer Thermoskanne mitbrachten. Wir verquatschten unvergessliche Abende auf den Klippen. Zum Schluss wollten sie mich in alle möglichen Aktionen hineinziehen. Die Briten hatten die Telefonzelle in ihrem Dorf überwacht und Gespräche mitgeschnitten. Der dichtende Briefträger des Ortes, ein vehementer Anhänger der Autonomie von Wales, saß seit Wochen als Verfassungsfeind im Knast. Die Waliser Genossen mussten irgendwie gerochen haben, dass ich mich mit solchen Fragen beschäftigt hatte. Sie hofften, dass mir jetzt etwas einfiel, was David helfen konnte. Aber ich hatte keine Idee, was mir für David aufrichtig leid tat. Das gibt Marcel zu Protokoll, der eben ganz kurz aussteigen will und wir werden das sehen im Roman, das nicht ganz schafft.
Wie sind Sie auf die Form gekommen, dass es quasi Protokolle sind, immer aus der Perspektive der verschiedenen Personen?
Ich dachte, Geschichten werden meistens aus einer Perspektive erzählt und dann gibt es so, was weiß ich, seit Aristoteles, einen Handlungsraum, eine Handlungszeit und sowas. Das finde ich insofern ja nicht schlecht. Ich will ja nicht sagen, dass also nur schlechte Romane geschrieben werden, aber ich dachte, das passt zu dem Thema nicht, weil dieses Thema ist ein Thema von 12 Menschen. Und 12 Menschen, die alle einen völlig verschiedenen Blick haben. Und das Merkwürdige ist, und das ist das, was ich darstellen wollte, wie diese 12 verschiedenen Blicke plötzlich in minimalen Punkten so zusammenkommen, dass es gelingt, einen Menschen vor Folter und vor Verfolgung zu retten. Und das ist eigentlich ganz merkwürdig. Und jetzt kann man natürlich sagen, es klingt etwas wunderbar, aber ich denke, das habe ich sehr gerne geschrieben und das habe ich nicht ohne Grund geschrieben.
Und der Grund ist?
Der Grund ist, Romane haben die Möglichkeit, Geschichte zu erzählen. Romane haben die Möglichkeit, Hoffnung darzustellen. Romane haben auch manchmal die Möglichkeit zu sagen, ich finde mich nicht ab. Auch darin liegt eigentlich ein aufständiges Moment, wenn man zum Beispiel sagt, ich finde mich nicht damit ab, wenn die Sache immer den Bach runterläuft. Ich denke mir aus, zum Beispiel, geht das auch anders? Und manchmal merkt man, wenn man versucht, sich das auszudenken, dann hat man so viele Hinweise, dass es auch anders geht. Und auch dann kommen plötzlich Leute, die sagen, Mensch, da gibt es in der Zeit dies und das, da ist das und das passiert. Und dann stellen sie schon wieder ihr inneres Mikro auf und sagen, erzähl mal. Und so stellt sich das im Buch immer wieder her, dass zum Beispiel, es gibt keine Zentralperspektive, aus der alles erzählt wird, sondern jede Perspektive wird von einer Erzählung von anderen auch immer etwas in Frage gestellt oder nochmal neu bewertet.